Sonntagsfeuilleton.
Herbert Pirker, Gedanken im Gilli. Es liest Otto David.
Im Café Gilli in Florenz gibt es an einer Wand drei nicht besonders gute Zeichnungen. Auf jeder der drei ist ein gewisser Leopold II. Abgebildet, einmal bei irgendeiner prächtigen Ankunft mit Soldaten und Generälen ringsherum, einmal mit einem Schiff und einmal mit Familie. Während ich an einem der Marmortischchen einen Cappuccino, nein, nicht trinke, vielmehr ihn mir einhauche, denn zum Trinken wär's zu wenig, überlege ich, wie denn das mit diesem Leopold II. Genauer war. Eines der Buberln der Maria Theresia war er, wenn ich nicht irre. Ebenso fruchtbar wie Mama und Großherzog eben von Toskana, wo er etliches Gutes vollbrachte. Dass mir im Moment nicht sehr viel mehr über ihn einfällt, ist die Schande meines gymnasialen Geschichtsprofessors, der seinen Vortrag ständig in die Frage hatte münden lassen, was wir Herrn Schüler denn nun an dieser Stelle für einen Fortgang der Dinge vermuteten. Dabei überstürzten sich jeweils die von meinen Mitschülern gedachten Fortsetzungen der Historie und nur selten trafen sie, ich betätigte mich an dem Rätselspiel kaum, ins Schwarze. Was mich aber nicht davon abhielt, mir die gefälligste Version als Faktum zu merken, wodurch mein Geschichtsbild in mehreren Abschnitten der Jahrhunderte schief hängt. Die Florentiner rings um mich wüssten es vielleicht besser. Es könnte aber auch sein, dass es sie überhaupt nicht mehr interessiert. Schließlich sind mittlerweile an die 200 Jahre vergangen. Sie tun vielmehr das, wofür ich sie schätze. Sie keltern vorzügliche Weine und komponieren ebensolche Käse. Dazu kommen ihre Hügel, die Zypressen, denen es jetzt angeblich ans Mark geht, weil eine unbekämpfbare Käferschaft die Zeichen der Zeit nützt und sie tödlich benagt, die Olivengärten, Kirchen und Häuser. Und das alles ist es schließlich, weswegen ich nun da sitze, mitten in der Toskana. Was ein Wort ist, das allein schon den Anspruch auf Außergewöhnlichkeit rechtfertigt. Dieses Außergewöhnliche spiegelt sich ja auch in der Hauptstadt, in der die Leder- und Kleidergeschäfte selbst in den entlegensten Seitengässchen von einer Art sind, wie man sie in unseren Breiten doch nur an Spitzenplätzen anzutreffen imstande ist. Auch hängt hier etwas leicht Patriarchalisches in der Luft. Oder man könnte es doch besser für die dem Manne zustehende und ihm in Österreich längst abhanden gekommene Anerkennung empfinden. Denn hier sind mehr als die Hälfte der Modegeschäfte den Herren gewidmet. Und das noch dazu in einer mit Schick und Farbenfreude gestalteten Form. Solches ist uns daheim ja zu einem großen Teil vorenthalten. Wie er diese Stadt auch sonst dem Maskulinen huldigt. Nicht nur der allgegenwärtige David veranschaulicht das, auch Neptun, Dornenauszieher, Götterbote Merkur und diverse andere das Straßenbild bevölkernde Gestalten tun's unverblümt, unverblättert, eben unverhüllt. Und es zeigt sich, dass die männliche Nacktheit hinter der weiblichen nicht zurücksteht, vielmehr sie zu übertreffen vermag. Sogar im linken Seitenschiff der Lorenzo-Kirche, um die herum die toskanischen Standler den Touristen Gürtel und Pullover zu Niedrigstpreisen verkaufen, bietet an einem gewaltigen Grabmal ein trauernder Steinknabe sein Männlichstes dar. Und tut's, wie man an den um ihn herumstreichenden sehen kann, zum Ergötzen der Frommen, ein Tüchlein auf dem Kopf und ein weiteres um die Hüften tragenden Damen aus aller Welt. Dem viel jüngeren Butto im ebenfalls linken Altar des Salzburger Doms, der ist kokett und als einziger unter seinen Kameraden aus seinem von weiß Gott wem gehaltenen Blendentüchlein durch den Willen des Bildhauers hervorrutschen ließ, ist dies nicht bekommen. Man hat's ihm abgeschlagen. Ob durch episkopalen Hausherrnwillen oder durch die Hand einer Souvenirjägerin, jedenfalls bleibend. Und damit der Keuschheit einen, der, wie man hört, so guten Dienste leistend. Nun ja. attraktiver ist das Kärtchen dadurch nicht geworden. Doch von maskuliner Schönheit Positives von sich zu geben ist, ebenfalls bei uns daheim, nicht eben ratsam. Denn tut man's als Mann, entbehrt man solche Art angeblich der permanent eingeforderten Galanterie gegen das Weibliche. Oder, was diesem Verwerflichen an Gefährlichkeit gleichkommt, man setzt sich dem Verdacht aus, andersherum zu sein. Und dass es eine Frau tut, kommt schon gar nicht in Frage. Da sie als Vertreterin ihres Geschlechts immerwährend die Einzigartigkeit eben desselben zu betonen verpflichtet ist. Also lassen auch wir, was Thomas Mann auf Seite 137 seines Felix Krull, die mit dem Liftboy in ihrem Zimmer verschwindende Diane sagen lässt, als florentinisches Geheimnis weiterglosen. Gleichermaßen ab wie anerkannt. Was ja nicht das einzige Geheimnis hier bleibt. Denn misst man die Zahl der Modeboutiquen Firenzes mit jener anderer Städte, müssten die Florentiner die bestgekleideten Männer und Frauen der Welt sein. In Wirklichkeit fristen sie ein Dasein der Unscheinbarkeit. Unter den Passanten erkennt man sie meterweit grauen Mäusen gleich als Ureinwohner. Keinerlei Wert auf ihr Äußeres legend. Ob sie zu arm sind? Oder ob nur von der von ihnen Tag ein Tag aus offerierten Schönheit abgegessen, kann ich nicht entscheiden. Ich kann auch den Ober nicht fragen, weil ich kaum Italienisch und er überhaupt nicht Deutsch kann. Er spricht überhaupt kein Wort irgendeiner Fremdsprache, wie ich seit meinem Dasitzen beobachtet habe, was für dieses Café, der Sacher quasi von Florenz, seltsam erscheint. Gerade vorhin hat er mit einer Gruppe deutscher Touristen, die hier unpassenderweise unbedingt Rotwein und das expressis verbis verlangten, wo bei uns zu Hause jedes Kleinkind schon aus Hetz Wiener Rosso sagen kann, die größten Schwierigkeiten gehabt. Sonderbar. Die Deutschen wollen nicht und er will nicht. Und da sieht man wieder einmal, wozu der Turmbau von Babel gut war. Es den anderen so richtig zu zeigen, wer der Bessere ist. Na klar, ecco. Bisher habe ich mit meinen paar italienischen Vokabeln das Auslangen gefunden. Ich kann grüßen, und zwar sogar der jeweiligen Tageszeit angepasst. Ich kann Bitte und Danke sagen, was nicht einmal alle Italiener können. Und ich kann unter Hinweis auf das Gewünschte die Menge in Decker oder Stück sagen, wenn ich mir was zu essen kaufe. Ob mir der Kellner auch bei besten Deutschkenntnissen Auskunft über den an der Wand hängenden Leopold geben könnte? Vielleicht hat er einen Geschichtsprofessor gehabt, der meinem ähnelte. Vielleicht aber ist dieser Leopold hier in Florenz noch heute so beliebt, wie es der Franz Josef angeblich in Triest ist. Ich ertappe mich bei großmannssüchtigen Patriotismen. Angesichts der in Fluss geratenen Geografie Europas sehe ich Großösterreich vor mir, mit Südtirol sowieso, mit Anschluss ans Meer und unter Einschluss der Toskana. Gleichzeitig aber gefällt mir der Gedanke nicht. In unseren 9 Bundesländern, auch im steinigen Wien, liebe ich die Wiesen. Hier, in der ansonsten zauberhaften Toskana, gibt es keine Wiesen. Und auch der Magnolienbaum vor dem Haus, in dem ich draußen in den Hügeln für ein paar Tage wohne, rauscht nicht, wenn der Wind geht. Er kann es nicht, weil seine Blätter nicht weich und geschmeidig sind, sondern wächsern, hart, weshalb er unromantisch klappern muss. Kein österreichischer Baum, also. Ob der zweite Leopold auch die Magnolien klappern gehört hat? Solche Dinge stehen nicht im Lexikon. Trotzdem werde ich, wenn ich wieder zu Hause bin, unter Leopold II. Nachschlagen.
Otto David las das Sonntagsfeuilleton. Herbert Pirker, Gedanken im Gili.